Wir befinden uns in einem sehr praktischen Abschnitt hier in Titus 2. Und ist es nicht cool, dass Gott nicht nur weiß, wie wir am besten funktionieren und wie wir heil funktionieren, sondern dass er uns auch ganz deutlich und praktisch sagt, klar mit uns kommuniziert, wie wir leben können und wie ein heiles Leben aussieht. Und das tut er hier. Er lehrt uns, was es heißt, ein heiles Leben zu führen, ein Leben, das Gott ehrt. In den verschiedensten Lebensabschnitten, in den verschiedenen Rollen, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und so hat er zu den älteren Männern und älteren Frauen gesprochen, was es heißt, Väter und Mütter im Glauben zu sein. Und er hat zu den jüngeren Frauen, zu den jüngeren Männern gesprochen, was es bedeutet, ihre Rolle auszuführen. Und jetzt, heute, wird eine ganz spezifische Gruppe in der damaligen Zeit ansprechen, nämlich die Sklaven. Was sehr aktuell, das Römische Reich hatte viele Sklaven, an die 60 Millionen. Und die haben sehr viele verschiedene Aufgaben wahrgenommen. Wenn wir an Sklaven denken, denken wir vor allem an die, die schuften, die Drecksarbeit machen, die das Letzte sind. Die gab es auch, aber es gab durchaus auch Sklaven, die sehr gebildet waren und die Lehrer waren, die Erzieher waren, der Kinder von den vornehmen Leuten. Also ein sehr weites Spektrum. Heute gibt es natürlich keine Sklaverei mehr, zumindest in diesem Sinn, wo ein Mensch den anderen besitzt. Wenn wir die Bibel lesen, gibt es ja wohl noch Sklaverei. Paulus lehrt uns im Korintherbrief, alles, wovon ich mich beherrschen lasse, dessen Sklave bin ich. Und das können viele verschiedene Dinge sein. Ich kann versklavt sein von Alkohol oder Materialismus, Sexsucht, Nikotinsucht. Es kann mein Zorn sein, der mich versklavt. Wir können Sklaven von sehr vielen Dingen sein. Und Paulus sagt uns, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, außer von einem, und der ist Jesus Christus. Und das Coole ist, wenn wir Sklaven Jesus sind, und Paulus bezeichnet sich als solcher, wenn wir Sklaven Jesus sind, dann macht er uns frei von all diesen anderen Dingen, von all diesen anderen Sklavereien, und das ist eine wunderbare Sache. Als junger Mann, als Jugendlicher hatte ich echt ein Problem mit Zorn. War sehr leicht aufbrausend, bin gleich explodiert und habe viele Menschen verletzt dadurch und habe mir eigentlich selber das Leben schwer gemacht, weil ich meine, selbst wenn du den Streit gewinnst und alle anderen manipulieren kannst damit, geht's ja trotzdem dreckig dabei und du hast keinen Frieden im Herzen. Und ich bin so dankbar, als ich mich zu Jesus bekehrt habe und Jesus in mein Leben gelassen habe, dass das etwas war, was er eigentlich ziemlich plötzlich weggenommen hat, was er verändert hat. Ich habe Frieden mit Gott gefunden und dadurch habe ich auch Frieden in meinem Herzen gefunden und irgendwann ist mir aufgefallen, hoppala, du bist schon lange nicht mehr explodiert. Und das ist Lebensqualität. Das ist wunderbar. Und manchmal verändert Gott Dinge schnell, andere Dinge brauchen ein Leben lang, wo er uns langsam formt und uns in dieses Ebenbild von Jesus formt. Aber das ist, was er tun will in unserem Leben. Und das Wunderbare ist, je mehr wir von ihm abhängig werden und wirklich lernen, was es bedeutet, Sklaven Jesus zu sein, desto freier werden wir von all diesen anderen Dingen, die uns versklaven und uns kaputt machen. Und es gibt dieses Lied von Bob Dylan, er hat mal gesungen, "You've got to serve somebody", also irgendjemandem musst du dienen. Und das ist wahr. Jeder Mensch ist der Diener von irgendetwas. Die Frage ist nicht so sehr, wollen wir Sklaven sein, sondern die Frage ist, wessen Sklaven wollen wir sein? Jeder Mensch ist ein Diener oder Sklave von irgendjemandem oder irgendetwas. Jeder Mensch ist eingenommen von etwas. Die Frage ist, wovon? Und wir wollen von Jesus eingenommen sein. Auch weil wir wissen, wir haben gerade Abendmahl gefeiert, weil wir wissen, dass Jesus der absolut beste Herr ist, den es gibt. Herr, der uns liebt, der sein eigenes Leben für uns gegeben hat, der uns gedient hat, der unserer tiefsten Not, unserem tiefsten Bedürfnis begegnet ist. Er meint es wirklich gut mit uns. Das ist ein wunderbarer Herr, oder? Bester Herr, den wir uns vorstellen können. Und Jesus beruft uns eigentlich mehr in eine Partnerschaft als in eine Sklavereibeziehung. Was hat Jesus gesagt? Ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven oder meine Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Und noch viel mehr als das, er hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Zu Miterben mit ihm, Erben Gottes. Und so, wenn wir Diener Gottes sind oder Sklaven Jesus sind, dann sind wir eigentlich sehr privilegierte Sklaven. Es ist eine wunderbare Sache, ihm zu dienen. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns nicht vergessen, dass wir trotzdem berufen sind, seine Diener zu sein und ihn zu ehren mit unserem Leben in dieser Welt. Und wir sollten alles, was wir tun, in diesem Licht sehen oder in dieser Beziehung mit ihm sehen. Und so, wenn Paulus hier spricht über die Einstellung, die Sklaven haben sollen in dieser Welt, dann betrifft das uns eigentlich alle, weil wir alle Sklaven Jesu sind. Wenn wir es ein bisschen spezifischer betrachten wollen, glaube ich, können wir diese Verse sehr gut auf Arbeitnehmer anwenden. Und vielleicht sagt irgendjemand, ja, das stimmt, mein Chef ist ein echter Sklaventreiber. Und vielleicht stimmt das sogar. Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und die Frage für dich ist, wie arbeitest du? Mit welcher Einstellung arbeitest du für deinen Chef? In gewissem Sinn, ne, wenn wir Arbeitnehmer sind, haben wir unsere Arbeitskraft verkauft. Haben uns sozusagen, wenn wir es so sagen wollen, zu einem Sklaven gemacht. Von unserem Chef. Oder unserer Firma. Und ich nehme an, euer Chef bezahlt euch euren Lohn. Frage ist, hältst du deinen Teil des Abkommens? Ich glaube, wir Christen, wir unterschätzen die Möglichkeit, die wir haben, Zeugnis für Jesus zu sein an unserem Arbeitsplatz. Eine Riesengelegenheit. Ich denke, die Arbeitgeber unter euch können das bestätigen, dass es heutzutage immer schwieriger ist, Menschen zu finden, die wirklich motiviert und gut arbeiten und gerne arbeiten. Viele haben so diese Einstellung, ich arbeite so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und viele reden nicht besonders gut über ihren Chef. Besucher fragt den Abteilungsleiter, sagen Sie, wie viele Menschen arbeiten hier eigentlich? Und er antwortet, ich glaube so ungefähr die Hälfte. Aber es ist oft so, dass gerade die jüngere Generation keine gute Arbeitsethik mehr hat. Studie vom letzten Jahr, da wurden 15.000 Führungskräfte und Mitarbeiter befragt. Und das Ergebnis war, dass in Deutschland sich weniger als ein Viertel der Arbeitnehmer sehr stark in ihrem Beruf engagieren. 2/3 nur moderat und 14% sagen, ich engagiere mich überhaupt nicht für meine Firma oder für meine Arbeit. Und ich denke, als Christen, wir haben da ein riesen Missionsfeld. Wenn du als Christ mit einer guten Einstellung motiviert arbeitest und fleißig bist und zuverlässig bist und vielleicht sogar noch positiv redest in der Mittagspause über deinen Chef und nicht über ihn herziehst wie alle anderen, dann bist du ein Riesenzeugnis. Dann wirst du auffallen. Das wird übernatürlich sein. Und die Leute werden fragen, was geht denn bei dir ab? Was ist denn bei dir anders? Und dann kannst du sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Ich arbeite für ihn. Und das ist eine Möglichkeit, von Jesus zu erzählen. Auf der anderen Seite, wenn du Christ bist und die Leute wissen das und du versuchst vielleicht sogar noch zu evangelisieren am Arbeitsplatz, aber du bist faul und du bist unzuverlässig, du hast eine negative Einstellung, bist missmutig, bist dann anders als alle anderen, vielleicht sogar noch fauler. Manchmal finden Christen sogar geistliche Ausreden. Naja, ich muss ja mehr Zeit mit Gott verbringen, deswegen kann ich mich nicht wirklich engagieren an meinem Arbeitsplatz. Hey, dann bringst du Jesus Schande. Das ist ein schlechtes Zeugnis. Dann sagen die Leute, hey du, Christ, du bist doch auch nicht anders als alle anderen in der Welt. Du bist auch nicht besser. Und ich glaube, dann ist es besser, wenn du den Mund hältst, bis du gewillt bist, mit deinem Leben ein Zeugnis zu sein. Weil unser Leben spricht lauter als Worte. Und es ist interessant, der ganze Fokus in diesem Abschnitt geht eigentlich darum. Im Vers 5, als der Paulus zu den, oder Gott durch den Paulus zu den jungen Frauen gesprochen hat, ist die Begründung, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Vers 8, wo er zu den jungen Männern spricht. Und dazu, Titus sagt, sei selber ein Vorbild in guten Werken. Sagt er, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und auch zu den Sklaven wird er was Ähnliches sagen. Also, wir haben, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen drüber gesprochen. Es ist wichtig zu sehen, eine christliche Weltanschauung, dass unser Leben als Christen nicht geteilt ist. Sondern ich bin als ganzer Mensch Christ. Mit allem, was ich tue, bin ich Christ. Nicht nur sonntagmorgens oder halt den Teil, die Stunde an meinem Tag, wo ich stille Zeit halte. Nee, ich bin Christ. Das ist, was ich bin. Das ist meine Identität. Und alles, was ich tue, tue ich als Christ. Alles, was ich tue, tue ich für Jesus. Zumindest sollte ich für ihn tun. Und so auch meine Arbeit. Meine Arbeit ist ein Teil meiner Anbetung von Jesus. Wäre das nicht furchtbar, wenn es anders wäre? Dann wäre eigentlich ein Riesenteil von unserem Leben ausgeklammert. Von meinem Christsein oder von meiner Beziehung mit Christus. Mindestens 8 Stunden, mindestens 1/3 von meinem Leben. Aber es ist nicht so, mein Leben ist nicht geteilt, es ist Teil meiner Anbetung. Und so im Vers 9, sehr praktisch wieder, spricht der Herr zu den Sklaven, zu den Arbeitnehmern heute. Die Sklaven, die Arbeitnehmer, ermahne ihren eigenen Herrn, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nicht zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen. Begründung wieder, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, in allem ziehen. Seht ihr, das Ziel ist, dass wir ein Zeugnis sind. Dass wir mit unserem Leben eine Verzierung sind. Eine Illustration sind von dem, was wir lehren. Eine Illustration von dem, was Jesus in unserem Leben und in dem Leben von Menschen tun kann. Neue Leben-Übersetzung übersetze so, dass die Lehre von Gott, unserem Erlöser, dass wir der Ehre machen. So sollte unser Arbeitsleben aussehen. An deinem Arbeitsplatz, deinem Job, wenn du als Mama daheim bist, an der Schule, an der Uni, wenn du selbstständig bist. Unser Arbeitsleben, wie wir arbeiten, soll eine Verzierung sein von unserer Beziehung mit Jesus, von dem, was Gott uns lehrt. Ist ein integraler Teil unserer Nachfolge von Jesus, unseres Lebens, unserer Beziehung mit Jesus, unser Arbeitsleben. Nicht irgendwie abgekoppelt. Unser Beruf ist ein Teil unserer Berufung. Steckt schon in dem Wort drin, ne? Also für uns Christen ist Arbeit nicht irgendwas Nebensächliches oder irgendwas Unheiliges sogar. Etwas, was wir möglichst vermeiden sollten. Nee, Arbeit ist Gottes Plan für dein Leben. Zu arbeiten ist Gottes Wille für dein Leben. Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag sollst du ruhen. Wir betonen gerne den einen Tag. Aber Gott hat auch gesagt, 6 Tage sollen wir arbeiten. Produktiv sein. Der erste Befehl, den Gott den Menschen gegeben hat, war, macht euch die Erde untertan. Also es hat was mit unserer Berufung zu tun, wenn wir arbeiten. Und ich denke, erstens, wenn wir arbeiten, reflektieren wir Gott. Wir reflektieren Gott erstens in seiner Kreativität. Wir haben in einem gewissen Sinn Anteil an seinem Schöpfungshandeln. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir machen uns die Erde untertan. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und so können auch wir kreativ sein und wir können Schöpfer sein. Nicht in dem absoluten Sinn wie er. Er konnte aus dem Nichts alles machen. Das können wir nicht. Aber wir können aus etwas etwas anderes machen, etwas Besseres machen. Wir können produktiv sein, wir können kreativ sein und da reflektieren wir Gott. Zweitens, wenn wir arbeiten, reflektieren wir Gott auch in seinem Erlösungswerk. Wir können einen erlösenden Einfluss im weitesten Sinn des Wortes in dieser Welt ausüben. Na, wenn wir dran denken, Arbeit, Industrialisierung hat unser Leben leichter gemacht, hat uns Wohlstand gebracht. Wenn wir arbeiten, dann überwinden wir diesen Mangel, der existiert in dieser Welt seit dem Sündenfall. Und in diesem Sinn hat unsere Arbeit einen erlösenden Einfluss in dieser Welt. Drittens, wenn wir arbeiten, reflektieren wir auch Gott als unseren Versorger. Deswegen ist Faulheit immer selbstsüchtig. Aber wenn wir arbeiten, ist es auch immer ein Dienst an anderen. Arbeit ist im Normalfall die Art und Weise, wie Gott uns versorgt. Es sei denn, wir können nicht arbeiten, dann sagt Gott, soll die Geschwister da einspringen. Barmherzigkeit üben. Aber auf der anderen Seite, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Heißt im Timotheusbrief. Gott ist ziemlich praktisch, ziemlich auf den Punkt. Ziemlich klar. So, Faulheit ist selbstsüchtig, aber Arbeiten ist selbstlos. Ist auch immer Dienst an den anderen. Durch Arbeit versorgt Gott uns und durch Arbeit werden wir zum Segen für andere. Versorgen unsere Familie. Können mit denen teilen, die nichts haben oder nicht für sich selber sorgen können. Können geben. Können einen positiven Einfluss in der Gesellschaft haben. Stellt euch eine Gesellschaft vor, wo niemand arbeitet. Und ich glaube wirklich hier in unserer westlichen Gesellschaft, es ist alles säkularisiert und geht den Bach runter. Aber wir haben unseren relativen Wohlstand und auch die Arbeitsethik, die christliche Arbeitsethik. Jetzt könnte ich weit gehen, es gab einen bekannten Soziologen, der hieß auch Weber, der ein ganzes Buch drüber geschrieben. Aber es kommt eigentlich von diesem christlichen Menschenbild, von christlichen Sicht von Arbeit. Und es ist interessant, du kannst überall woanders hingehen in der Welt, wo das Christentum keinen Einfluss hatte und kannst zusehen, wie die Leute dort arbeiten oder wie das Wirtschaftsleben dort aussieht. Ich fand es faszinierend, in Jordanien den Straßenarbeitern zuzusehen. Die sitzen auf der Straße. Bei uns stehen sie wenigstens noch rum. Und fünf sitzen rum und einer haut mal so ein bisschen auf den Pflasterstein drauf. Kennen diese Arbeitsethik nicht wirklich. Und uns geht es auch immer mehr verloren. Aber das ist was, was eigentlich vom Christentum herkommt. Dass Arbeit einen Wert in sich hat. Dass Arbeit Anbetung ist. Dass Arbeit was Positives ist und nichts Negatives ist. Puritaner in England haben die Leute bestraft, die arbeiten konnten, aber nicht arbeiten wollten. Das war ein Verbrechen. So weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Aber Arbeit ist was Positives aus christlicher Sicht, aus Gottes Sicht. Vierter Punkt ist, wenn immer Gott uns was gebietet und er gebietet uns zu arbeiten, dann wissen wir, es ist immer zu unserem Besten. Gott weiß, dass wir Arbeit brauchen. Menschen, die nicht arbeiten, werden krank. Und es gibt Studien, die das belegen. Langzeitarbeitslosigkeit ist nichts Gesundes. Menschen werden krank, deprimiert oft. Verschlechtert die Familienbeziehungen, können wir uns vorstellen. Alkoholkonsum, Nikotinkonsum ist höher in diesen Bevölkerungsschichten. Und Gott als unser Konstrukteur weiß es natürlich. Es ist heil für uns, es ist gut für uns zu arbeiten. Dass wir heil, dass wir richtig funktionieren. Und der fünfte und der letzte Punkt hier, ich habe es schon angesprochen, Arbeit ist Anbetung für uns Christen. Und das ist das Wichtigste. Arbeit ist Anbetung. Wir können sagen, es ist Abetung vielleicht, wenn wir arbeiten. Im Kolosserbrief im Kapitel 2 heißt es, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Unsere Arbeit ist etwas, was wir für den Herrn tun oder tun sollen zumindest. Ist Teil unserer Anbetung. Das ist die biblische Sicht von Arbeit. Deine Arbeit ist ein Teil von deinem Gottesdienst. Wir arbeiten nicht in erster Linie für unseren Chef oder für unsere Firma oder für uns selbst. Wir arbeiten für Jesus. Und so, wenn du deinen Job nur als Mittel zum Zweck siehst, nur als Mittel siehst, um Geld zu bekommen, dann ist deine Vision viel zu klein für deine Arbeit. Arbeit ist Anbetung. Und große Männer und Frauen in der Geschichte haben das verstanden. Johann Sebastian Bach zum Beispiel hat unter jedes seiner Kompositionen immer die Worte SDG geschrieben. Soli Deo Gloria. Auf Lateinisch Gott allein die Ehre. Er hat Gott angebetet mit seiner Arbeit. Das war sein Herz. Und so das nächste Mal, wenn du auf der Arbeit gefragt wirst, was immer du tust, ob du beim Kochen bist oder in der Küche oder beim Bügeln, beim Putzen, beim Einkaufen, am Computer, an deiner Drehmaschine, in der Werkstatt, in der Schule, auf der Uni. Wenn Leute dich fragen, hey, was machst du eigentlich? Kannst du sagen, ich bete Gott an. Das ist die christliche Sicht. Und wisst ihr was, wenn wir anfangen, unsere Arbeit so zu tun als Anbetung Gottes, alles für ihn zu tun und alles mit ihm zu tun, das wird einen riesen Unterschied machen in unserem Leben. Wir werden viel mehr Freude haben an dieser Arbeit, die wir tun. Ein Beispiel in der Geschichte ist der Bruder Lorenz. Der war ein Mönch im 17. Jahrhundert in Frankreich und hat in der Klosterküche gearbeitet. Und er sah seine Arbeit als Ausdrucksmittel, um Gott zu loben. Und er hat mal folgendes Gebet geschrieben. Herr aller Töpfe und Pfannen und von allem, mach mich zu einem Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller abwasche. So hat er Arbeit gesehen. Für ihn war die Frage nicht arbeiten oder Zeit mit Gott verbringen. Nee, beides. Während er gearbeitet hat, hat er Zeit mit Gott verbracht und hat er Gott angebetet. Und er bezeugt, dass er Gott oft tiefer erfahren hat in der Küche als in der Kathedrale. Und für ihn waren seine Arbeitszeiten nichts anderes als seine Gebetszeiten. Das hat alles zusammengehört. Und ich denke, das ist die wahre Sicht. Das ist die christliche, das ist die biblische Sicht von Arbeit. Dieser Bruder Lorenz hat Gott angebetet mit seiner Arbeit. Und alles hat er mit Gott getan und im Gespräch mit ihm und für ihn. Und der Typ, der hatte so eine Freude bei seiner Arbeit, der war so erfüllt mit Gottes Gegenwart, dass die Leute von überall her in dieses kleine, obskure Kloster gekommen sind, zu diesem obskuren Mönch, um von ihm zu lernen. Und wäre das nicht cool, wenn dir das passieren würde? Auf deiner Arbeit oder an deiner Schule? Wenn die Leute zu dir kommen würden und sagen, hey, du lernst mit so einer Freude, du arbeitest mit so einer Freude, was ist da in deinem Leben? Ich möchte lernen von dir. Liefer dich Gott aus. Fang an, für ihn zu arbeiten oder für ihn zu lernen. Und mit ihm. Und er wird dich stärken. Und er wird dich erfüllen mit deiner Freude bei deiner Arbeit. Das ist wieder ein Punkt, was es tut, wenn wir für Gott arbeiten. Zweitens, wenn du für Jesus arbeitest, wirst du im Großen und Ganzen, glaube ich, auch erfolgreich sein. Weil dann wirst du versuchen, alles so gut wie möglich zu machen. Weil du es für ihn tust. Und wisst ihr was? Arbeitgeber suchen solche Menschen. Deswegen glaube ich, ein Christ wird im Großen und Ganzen ein erfolgreicher Arbeiter sein oder Arbeitnehmer sein, weil er ein guter Arbeitnehmer sein wird. Dritter Punkt, wenn du für Jesus arbeitest, wird Jesus dich auch belohnen und er wird dich bezahlen. Ist das nicht cool? Das ist, was Gott uns sagt, in dieser Stelle auch im Kolosser 3. Wir alle haben Jesus als unseren Arbeitgeber. Und selbst wenn dein irdischer Arbeitnehmer vielleicht so ein Sklaventreiber ist und selbst wenn er deine Arbeit nicht anerkennt, weißt du was, Jesus erkennt es an. Jesus sieht, was du tust. Und er wird dich belohnen in guter himmlischer Währung. Er zahlt ziemlich gut. Und er ist ein guter Chef. Er sieht jede Kleinigkeit und belohnt uns dafür. Was hat Jesus gesagt, wenn wir einem Menschen im Namen Jesu, in seinem Namen ein Glas Wasser geben, dann wird er uns dafür belohnen. Jesus sieht jede Kleinigkeit. Und wisst ihr was, es ist so befreiend, durch meinen menschlichen Arbeitgeber hindurch Jesus zu sehen, als meinen wahren Arbeitgeber. Bisschen höher zu blicken, über meinen irdischen Chef hinaus auf Jesus. Und zu sehen, er liebt mich. Und er dient mir eigentlich und er hilft mir. Und ich darf mit meiner Arbeit ihn anbeten und ihm dienen und mit ihm gemeinsam meinen Mitmenschen, auch meinem Vorgesetzten dienen. Es macht so einen Unterschied. Macht so einen Unterschied, mit welcher Einstellung wir unsere Arbeit tun. Es gibt diese Geschichte, die ich oft erzähle, aber ich glaube, es ist eine gute Illustration. Von diesen zwei Männern, die mauern. Und der eine ist griesgrämig. Und der andere... Und jemand kommt und fragt den Ersten, was machst du? Er sagt, ich mauer, ich lege einen Ziegel auf den anderen. Und fragt den Zweiten, was machst du? Er sagt, ich baue eine Kathedrale zur Ehre Gottes. Macht einen Unterschied, mit welcher Einstellung wir arbeiten. Deine Schule, dein Büro, deine Fabrikshalle, deine Küche kann zur Kathedrale Gottes werden. Wenn du Gott dienst, wenn du Gott anbetest mit deiner Arbeit, mit dem, was du tust. Das wird einen Unterschied machen. Du wirst eine neue Freude bekommen in deiner Arbeit. Und ich glaube auch, wie wir arbeiten und unsere Einstellung zur Arbeit sagt sehr viel auch über unsere geistliche Reife aus. Und wie gesagt, wir sind in einer sehr praktischen Stelle. Und Gott sagt uns durch Paulus hier ganz konkret 5 Punkte, wie wir arbeiten sollen als Nachfolger Jesu. 1. Vers 9. Die Sklaven ermahne ihren eigenen Herrn, sich in allem unterzuordnen. Auf gut Deutsch, lass den Chef Chef sein. Da. Aber viele... Meisten von uns, ich denke, das ist in uns Menschen so drin, wir haben ein Problem mit Unterordnung. Ist Stolz. Ist unser Fleisch. Aber wir haben ein Problem, uns unterzuordnen. Besonders wenn wir glauben, wir wissen es besser. Oder ich habe eine bessere Lösung, als der Chef die Sache angehen will. Oder wenn ich der Meinung bin, mein Chef trifft eine dumme Entscheidung. Es ist schwer, sich da unterzuordnen. Ha? Unterordnung heißt nicht, dass wir den Mund halten immer. Nee, es ist wichtig. Wenn du denkst, er trifft eine schlechte Entscheidung, dann sag ihm das. Gib ihm deinen Rat. Aber dann, wenn er seine Entscheidung trifft, dann unterstützt du seine Entscheidung. Hey, es ist seine Firma, es ist seine Verantwortung. Er bezahlt dich dafür, dass du ihm dienst, wenn wir so sagen wollen. Nicht er dir. Dass du seine Entscheidungen unterstützt, dass du loyal zur Firma bist, das unterstützt. Nicht, dass du dich selbst verwirklichst, vielleicht sogar noch an seinem Stuhl sägst. Dafür wirst du nicht bezahlt. Und ich meine, ihr kennt es, Leute, die ständig nur rumdiskutieren und nörgeln. Oh, warum ich? Warum so machen? Und ständig kritisieren, oh, so ein Blödsinn. Ja, der Chef ist wirklich ein Depp, die alles besser wissen. Solche Leute sind eine Last. Sind keine Hilfe. Als Christen sollten wir loyale, unterstützende Mitarbeiter für unseren Chef sein. Auch nicht Leute, die an seinem Sessel sägen, die schlecht hinter ihm reden, hinter seinem Rücken. Wie redest du über deinen Chef? Meine Erfahrung ist, die Gespräche in der Kantine mittags sind oft sehr negativ, wenn es um den Chef und um die Firma geht. Und da können wir einen echten Unterschied machen als Christen. Da können wir echtes Zeugnis sein, wenn wir anders sind. Also wir wollen uns unterordnen, unseren Chef einfach als Chef respektieren. Das haben wir ihm versprochen, als wir den Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Außerdem haben wir gesagt, wir arbeiten für Jesus, er ist unser Chef. Und das wollen wir nicht mit einer rebellischen Einstellung tun. Zweite, was er uns hier konkret sagt, sich wohlgefällig zu machen. Wörtlich eigentlich wohlgefällig zu sein. Neue Leben, Übersetzung, übersetzt es so, ihr Bestes zu geben, um es dem Chef recht zu machen. Also es geht darum, ihn zu unterstützen, nicht mein Ding zu drehen. Und wir Christen, wir wollen immer unser Bestes geben, egal was wir tun. Wie gesagt, weil wir alles für den Herrn tun. Unser Leben ist nicht geteilt. Deswegen wollen wir unser Bestes geben. Und deswegen, wenn wir faul sind, wenn wir nachlässig sind, ist es Sünde, sagt uns die Bibel. Wir wollen keine halben Sachen für den Herrn tun, oder? Und ich glaube, dem Herrn geht es nicht so sehr um unser Können oder wie viel wir schaffen in unserer Arbeitszeit. Wir sind unterschiedlich begabt, wir sind unterschiedlich in unserem Energielevel, aber es geht darum, wie wir es machen und mit welcher Einstellung wir diese 8 Stunden pro Tag arbeiten. Darum geht es dem Herrn. Und ich meine, wir können das verstehen. Wir persönlich, wir hassen halbe Sachen, oder? Wenn dir, sagen wir, jemand verspricht, ich richte deinen Computer ein und dann nach 2 Stunden sagt er, ich habe keinen Bock mehr und haut ab. Und dann hast du deinen Computer. Vielleicht deine Textverarbeitung geht, aber du kannst nicht online gehen. Alles andere funktioniert nicht. Kannst du es nicht ausdrucken, was du geschrieben hast. Ist frustrierend, oder? Da haben wir keine Freude damit. Oder wenn jemand sagt, ich helfe dir ausmalen und er macht es so schlampig, dass man noch die alte Farbe durchsieht, dann denkst du, ich kann es gerade nochmal machen. Ärgern wir uns drüber. Oder du willst umziehen und jemand sagt, hey, ich nehme den Tag frei, ich helfe dir und nach 4 Stunden haut er ab. Sagt, hab keine Lust mehr, hab eine andere Verabredung und tschüss, lässt dich alleine stehen. Sagst, aha, aber du hast doch versprochen, Gerd, du bist den ganzen Tag da und hilfst mir. Als Kinder hatten wir immer so einen Dienstplan für den Haushalt. Jeder musste einmal pro Woche einen Dienst tun. Bad putzen, Klo putzen, die Stiegen runterwaschen. Also Treppe, sagt ihr Deutschen. Geschirrspüler ausräumen. Jeder hatte immer so einen Dienst machen müssen. Und oder wenn der das Bad putzen muss, es nachlässig macht und du weißt, du bist nächste Woche für den Job dran, das ging immer so im Rad, freust dich nicht drüber, ne? Sondern du ärgerst dich, weil du sagst, der macht es schlampig, dann habe ich die doppelte Arbeit nächste Woche. Freuen wir uns nicht drüber. Auf der Uni, wenn du eine Teamarbeit machst und du machst dir aus, jeder bereitet seinen Teil vor und dann kommst du zusammen und du hast dich vorbereitet und alle anderen nur irgendwie so halb. Ist frustrierend, oder? Wenn du eine Pizza bestellst, und die ist halb durch. Ärgerst du dich? Denkst du, hey, ich habe das Ding voll bezahlt und jetzt kriege ich eine halbe Sache. Genauso geht es deinem Chef. Wenn du nur halbherzig arbeitest. Und genauso, Jesus verdient nichts Halbherziges. Jesus verdient das Beste. Und was immer wir tun, wollen wir von ganzem Herzen für ihn tun. Ist wichtig. Und ich glaube, das ist was, was ich ehrlich sagen kann, was ich irgendwann begriffen habe. Seit ich begriffen habe, dass ich wirklich für Jesus arbeite, glaube ich, kann ich echt sagen, dass ich mich immer, sagen wir meistens, immer wäre gelogen, aber dass ich mich meistens bemüht habe, mein Bestes zu geben. Unser Papa hat uns schon so erzogen, hat gesagt, wenn du was machst, dann mach's richtig. Aber bevor ich Jesus getroffen habe, hatte ich nicht immer die Motivation, das zu tun. Und ja, wir haben alle mal einen Durchhänger. Und ich habe auch Tage, wo ich einfach faul bin und keinen Bock habe, wo mir die Motivation fehlt, wo ich genauso ein Sünder bin. Aber ich möchte mich bemühen. Meistens überführt mich der Herr Und ich kann es ehrlich gesagt auch selber nicht ausstehen, so halbe Sachen. Für mich ist es unbefriedigend, wenn ich abends ins Bett gehe und ich den Tag eigentlich nichts geschafft habe. Oder nur halbherzig. Es befriedigt mich nicht. Ich möchte mein Bestes geben. Und ich habe mich immer bemüht, auf der Uni, Ferialjobs, Nebenjob, als ich dem Scott assistiert habe, die erste Zeit. Ich habe oft noch gearbeitet, wo er schon lange daheim war. Selbst in meinem Hilfsarbeiterjob hier, die ersten 2 Jahre hatte ich noch so einen Hilfsarbeiterjob in einer Fabrik. War eigentlich eine schwierige Arbeit, also nicht schwierig, aber anstrengend. Schwierig war es überhaupt nicht. Aber es war anstrengend, keine sehr attraktive Arbeit, war auch nicht sehr gut bezahlt. Aber ich war dankbar, dass Gott mir die geschenkt hat. Und wo ich die Arbeit angenommen habe, habe ich mir vorgenommen, ich möchte der beste Wagenzieher werden in dieser Firma. Das war mein Job, ich war das Fließband in der Firma. Eine Haustürenfertigung, ich bin von einem Arbeitsplatz zum nächsten gelaufen mit so Fertigungswegen, da wurde Material draufgestellt, habe das abgeholt, bin den ganzen Tag rumgerannt und habe diese Haustüren oder die Glasteile, Zagen hinter mir hergezogen. Und ich habe mir vorgenommen, ist nicht mein Traumjob, aber Jesus, ich möchte der beste Wagenzieher werden in der Firma. Und ich habe versucht, meinen Job so gut wie möglich zu machen und möglichst schnell zu machen. Habe versucht, mehr zu tun, als verlangt ist. Und hey, wenn du deinen Chef wirklich segnen willst, ist das eine tolle Sache. Tu mehr, als er verlangt, freiwillig. Habe Verbesserungsvorschläge eingereicht und versucht, freundlich zu sein. War cool, ich habe immer Bibelstunden gehört dabei, also eigentlich war es geistlich erfrischend. War eigentlich meistens auch gut drauf. Und es ist aufgefallen, weil die anderen, die den Job gemacht haben, für die war es halt irgend so, muss ich machen, die meisten hatten wenig Bock. Und irgendwann hat mein Meister zu mir gesagt, ich hatte dann so eine Zeichnung angefertigt und einfach so Verbesserungsvorschläge, was ich gesehen habe, wie man den Ablauf verbessern könnte, wie man es besser machen kann. Und ich habe ihm das Ding gegeben und das war er nicht wirklich gewohnt. Und dann hat er gesagt, ja, Sie machen das echt gut, Herr Weber. Und hat nicht viel mehr gesagt. Und ich hatte auch nicht wirklich irgendwann ein tiefes Gespräch über Gott mit ihm, aber er wusste, dass ich Pastor bin. Und irgendwie war er beeindruckt, hat seinen Eindruck hinterlassen bei ihm. Und ich hoffe, dass es ein Zeugnis war für ihn. Aber so wollen wir arbeiten. Und ich möchte mich auch bemühen, heute im vollzeitlichen Dienst so zu arbeiten, wo ich jetzt keinen irdischen Chef habe, der mir über die Schultern guckt. Und das ist oft die größte Herausforderung, oder? Ihr, die ihr selbstständig seid oder so einen Job habt, wo ihr viel Freiheit habt, ne? Ist oft die größte Herausforderung, wenn du selbst bestimmen kannst, wann du arbeitest. Und was du tust, kann man nicht immer bestimmen, aber zumindest wann und wie lange und wie. Und da möchte ich auch mein Bestes geben und mit vollem Einsatz. Und das ist wichtig, Jesus verdient nicht weniger als das. Und außerdem, ich möchte mein Leben nicht irgendwie verschwenden. Ich persönlich bin überzeugt, die Christen sollten die besten, die motiviertesten, die härtesten, die fröhlichsten Arbeitnehmer sein, die es gibt. Und Leute, da geht die Post ab, wenn wir es so schaffen. Da werden wir auffallen. Und wir werden ein Zeugnis sein für Jesus. Wir werden eine Verzierung sein, wie es hier heißt, von dem, was Gott uns lehrt. Wir werden es mit unserem Leben verzieren. Also wie tust du deine Arbeit? Schlüsselfrage ist eigentlich nicht wie, sondern eigentlich für wen. Für wen tust du deine Arbeit? Denn für wen wir unsere Arbeit tun, das wird großen Teil bestimmen, wie wir unsere Arbeit tun. Tust du es für Jesus? Guter Check ist praktischer Check, wie du es abklären kannst, dich zu fragen, wie arbeite ich, wenn mein Chef nicht da ist, wenn er auf Urlaub ist, wenn mir eben keiner über die Schulter guckt, mir auf die Finger haut vielleicht, in den Hintern tritt. Wie schaffe ich dann? Macht das einen Unterschied? Oder gebe ich trotzdem mein Bestes? Weil ich nicht für den Chef arbeite, sondern für Jesus. Das ist ein guter praktischer Test. Für Jesus das Beste, oder? Volle Kanne für ihn. Und ich hoffe, dass wir eine Leidenschaft entwickeln, Jesus anzubeten mit unserer Arbeit und Jesus zu ehren mit unserem ganzen Leben. Schnell noch, dritter Punkt hier, ist nicht zu widersprechen. Haben schon drüber gesprochen, also nicht, dass wir nicht konstruktive Kritik oder Input anbringen bei unserem Chef. Vorgesetzte brauchen das, die brauchen unseren Input. Aber wir wollen loyal sein, wir wollen ihre Entscheidungen respektieren. Haben wir schon besprochen eigentlich. Loyal sein. Nicht zu widersprechen. Ihr Eltern, ihr kennt es. Wenn ihr sagt, liebes Kind, tu doch bitte das und das, und das Kind sagt, nein. Wie mögt ihr das? Oder meistens sind wir Kinder intelligenter, wir haben immer gesagt, gleich. Und haben es trotzdem nicht getan. Oder du sagst gar nichts. Aber es kommt eigentlich auf selbe raus, oder? Es ist diese stille Rebellion. Kommt auf selbe raus. Problem ist die Einstellung, ist eine rebellische Einstellung eigentlich. Und in der Erziehung ist es wichtig, dass wir auf die Einstellung achten, dann nicht nur, was die Kids sagen, sondern wie ist die Einstellung. Vers 10, vierter Punkt, oder ist schon der fünfte? Nee, vierte, glaube ich. Nichts zu unterschlagen, sondern fünftens, dann, jetzt habe ich gerade den Vers verloren. Nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen. Nichts zu unterschlagen. Nach dem Bundeskriminalamt war der Schaden durch Wirtschaftskriminalität in Deutschland im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden Euro. Das ist viel Kohle. Und mit 83% die am häufigsten aufgedeckten Delikte waren Diebstahl und Unterschlagung durch Mitarbeiter. Da lassen einige Leute Riesendinge mitgehen. Aber ich denke, für die meisten von uns tragen ihre Computer nicht aus dem Büro raus. Oder solche Dinge. Aber wie ist mit Kleinzeug? Es liegt so viel Werkzeug rum hier in der Werkstatt. So viel Material. Kopierpapier. Kugelschreiber. Ich nehme ein paar mit. Leute, das ist auch Diebstahl. Das ist auch Unterschlagung. Frag zuerst. Chef, darf ich Kugelschreiber mitnehmen? Darf ich das Material mitnehmen? Sieht so aus, als braucht es keiner mehr hier. Aber nicht einfach Dinge mitgehen lassen. Das ist Unterschlagung. Auch Zeit unterschlagen. Sehr beliebte Art der Unterschlagung. Schreibst deine privaten E-Mails während der Arbeitszeit. Oder die Notizen für deinen Hauskreis. Noch geistlicher. Oh. Während der Arbeitszeit. Es ist Unterschlagung, es ist Diebstahl. Du hast 8 Stunden versprochen. 8 Stunden ist ein Arbeitstag bei uns in Deutschland. Und viele schaffen so, dass die letzte halbe Stunde nichts mehr geschafft wird. Also ich kenne das gerade so in Fabriken von meinen Ferialjobs. Letzte halbe Stunde wird irgendwie so, wir putzen, aber eigentlich machen wir nichts. Wird so runtergebogen. Wird nicht mehr gearbeitet, ist Diebstahl. Du stiehlst eine halbe Stunde Lohn. Einen halben Stundenlohn. Das ist Unterschlagung, ist Diebstahl. Und das ist sehr weit verbreitet. Und wenn du an ehrlichen Arbeitstag arbeitest, kriegst du oft sogar Probleme mit deinen Kollegen. Ich kann mich erinnern, bei einem Ferialjob, da habe ich auch in so ein Lager geschafft und ich habe halt echt bis zum Ende geschafft. Ne? Und die Kollegen saßen halt, letzte Stunde, halbe Stunde wurde dann nicht mehr viel gemacht. Ne? Und die haben mich dann wirklich blöd angemacht, weil ich noch gearbeitet habe. Na klar, weil sie sich überführt gefühlt haben und weil ich halt mehr geleistet habe als sie, ne? Und die haben mich da echt dumm angemacht. Ne? Gesagt, hey, was machst denn du? Jetzt mach mal halblang. Und ich habe gesagt, nee, ich habe 8 Stunden versprochen. Ich schaffe 8 Stunden, Leute. Und oft kriegen wir Probleme. Aber wieder, das ist gerade das Zeugnis. Und wieder, wer ist unser Arbeitgeber? Jesus. Und so bestehlen wir eigentlich nicht unsere Firma oder nicht nur unsere Firma, unseren Chef, wir bestehlen auch Jesus. Wenn wir nicht ehrlich arbeiten. Also wir wollen ihn nicht bestehlen, wir wollen einen ehrlichen Arbeitstag geben, jeden Tag. Nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen. Wir wollen gute, zuverlässige, loyale Mitarbeiter sein, ein Segen für unseren Chef. Und dann wirst du ein begehrter Mann, eine begehrte Frau sein. Und am wichtigsten, du wirst ein Zeugnis sein für Jesus auf deiner Arbeit. Damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, in allem ziehen. Wir haben eine unglaubliche Gelegenheit, an unserem Arbeitsplatz Zeugnis zu sein für Jesus und Jesus anzubeten. Lass uns diese Chance nutzen. Lass es nicht nutzlos vorübergehen. Zum Abschluss, wie können wir so leben? Wir lesen diese Dinge sehr praktisch, sehr herausfordernd, oder? Sehr konkret. Wie können wir so leben? Mann, ich sehe, dass es gut wäre, dass es heil wäre. Es wäre so schön, ein Zeugnis zu sein als Vater, als Mutter im Glauben. Ich sehe, dass es heil, dass es gut wäre, meine Rolle als junger Mann, als junge Frau auszufüllen. Ich sehe, dass es heil wäre, ein guter Arbeitnehmer zu sein. Es wäre so viel befriedigender. Aber wie kann ich das tun? Wie kann ich meinen eigenen Schweinehund überwinden? Woher nehme ich die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen? Woher nehme ich die Geduld? Woher nehme ich die Liebe? Woher nehme ich die Demut? Woher nehme ich die Weisheit? Nicht aus mir selbst. Sondern liest weiter im Vers 11, und auch das ist der Kontext. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Die Gnade Gottes. Gott schenkt uns seine Gnade dazu. Und das ist wunderbar. Er befähigt uns. Seine Gnade, unverdiente Gunst. Gottes Gnade, die uns beschenken will, die uns stärken will, die uns zurüsten will, die uns verändern will. Wunderbare Sache. Gottes wunderbare Gnade. Darüber werden wir nächste Woche reden und studieren. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort so konkret ist, so klar ist, so einfach zu verstehen. Und Vater, ich bete jetzt, dass du uns hilfst, es umzusetzen in unserem Arbeitsleben. Jesus, dass du uns hilfst, gute Arbeiter zu sein, treue, die dir Ehre bringen. Und Jesus, dass wir dich anbeten mit unserer Arbeit. Und Herr, wir beten darum, dass du uns deine Freude und deine Energie und deine Weisheit schenkst und alles, was wir brauchen in unserem Arbeitsleben. Wir können nichts ohne dich tun, aber alles können wir in dir, der uns kräftigt. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.